Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich sehe da übrigens noch einzelne Sitzplätze, die noch vorhanden sind. Wenn Sie sich da durchbasteln, gibt es noch welche. Oder wenn Sie nach innen rücken. In Vorüberlegungen habe ich kurz die Sorge gehabt, dass das Thema Tod so ein unangenehmes, abschreckendes Thema sein könnte, dass es vielleicht gar nicht so richtig auf Ihr Interesse trifft. Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, willkommen zur Vorlesung Theorien des Todes und der Endlichkeit. Die Vorlesung wird unter einem Titel, den ich gleich noch ein wenig näher erläutern werde, einen auch für philosophische Verhältnisse eigenartigen Gegenstand behandeln. An sich ist die Philosophie ja auf eine durchaus unmoderne, auf eine angenehm unmoderne Weise ein Fach, das gewöhnt ist, sich allzuständig zu machen. Also wirklich alles, was es an Themen gibt, in Angriff zu nehmen, das Fach schreckt gewissermaßen vor keinem Gegenstand zurück. Es wird auch kaum jemand abstreiten, dass der Tod im Prinzip ein relevantes philosophisches Thema ist, auch ein existenzielles Thema. Und zweifellos ist Tod ein Stichwort, zu dem viel Literatur existiert, auch viel philosophische Literatur. Dennoch, und das ist eigentlich ein interessanter Befund, sind Todestheorien heute nicht wirklich ein systematisches Themengebiet unseres Faches, also der akademisch betriebenen Philosophie. Esoterische Sondergebiete, die sich vielleicht auch mal Philosophie nennen mögen, lasse ich außen vor. Also was uns ja interessiert, ist das Fach in seinem wissenschaftlichen Anspruch. Anders als Themen wie, sagen wir, Zeit und Raum oder Wahrnehmung oder Wahrheit oder Gerechtigkeit oder Vernunft oder selbst Schönheit und Kunst, taucht das Problem des Todes im philosophischen Nachdenken eher am Rande und jeweils eher wie zufällig auf. Manche Philosophen berühren es, andere nicht. Fast scheint es, als sei es eine persönliche Geschmackssache des jeweiligen Autors, ob er den Tod für der Rede wert hält oder nicht. Wenn er nicht vorkommt, fehlt er nicht gewissermaßen. Auch die Zusammenhänge, in denen der Tod in der Philosophie angesprochen wird, können äußerst unterschiedlich sein. Moralisch, also moralphilosophisch, eher politisch, vielleicht naturphilosophisch, anthropologisch oder auch logisch oder ästhetisch. Mit anderen Worten, am Thema Tod wird nicht systematisch und nicht kontinuierlich gearbeitet. Eine für den Tod zuständige Unterdisziplin, eine philosophische Thanatologie, wie sie dann wohl heißen würde, nach Griechisch Thanatos, Tod, eine solche eigene Unterdisziplin, ein Fachgebiet oder dergleichen, gibt es nicht. In den Sozialwissenschaften, namentlich in der Soziologie, ist das interessanterweise anders. Es gibt durchaus eine Extrasoziologie, eine Bindestrichsoziologie, die sogenannte Thanatosoziologie, die sich mit dem Tod beschäftigt. Freilich ist, wenn wir da genauer hinsehen, dass der Gegenstand dieses Fachgebietes, also der Thanatosoziologie, vergleichsweise eng gefasst. Traditionell geht es nämlich in diesem Teilgebiet der Soziologie vor allem um statistische Daten zur äußerlich messbaren Realität oder zu äußerlich messbaren, beobachtbaren Umständen des Todes und des Sterbens. Es geht um Daten zu Todesursachen, zu den konkreten Randbedingungen des Sterbens sowie um die etwa durch Interviews empirisch erfassbaren Einschätzungen der Menschen zum Tod oder auch zum Vorgang des Sterbens. So etwas wie die grundsätzlichere Frage, was ist das überhaupt, der Tod? Oder das theoretische Problem einer spezifischen Undenkbarkeit des Todes, der Schwierigkeiten, ihn überhaupt von seiner Beschaffenheit her gedanklich, vielleicht auch wissenschaftlich zu fassen zu bekommen, und auch die existenzielle, womöglich kaum mitteilbare Bedeutung des Faktums der, deiner, meiner, unserer Sterblichkeit interessieren in der Soziologie im Prinzip nicht. Das wird vielleicht mal so als Horizont gestreift, aber das Entscheidende sind sozusagen die harten Fakten, die man objektivieren kann. Als empirische Sozialwissenschaft beschränkt sich die Thanatosoziologie eben auf die gesellschaftlichen Tatsachen, das heißt auf quasi objektiv beobachtbare Realitäten menschlichen Handelns. In der Philosophie, einer Wissenschaft, die es seit 2000 Jahren gibt, eigentlich sogar noch etwas länger, und nicht erst seit 150 Jahren wie die Soziologie, verhält sich das, also diese Sache der Fragehorizonte, deutlich anders. Die Philosophie hat, wo sie sich mit dem Tod beschäftigt, ein viel weiteres, man würde sagen, vielleicht sogar ein zu weites Wissenschaftsverständnis, mit dem sie an ihren Gegenstand herangeht. Aus philosophischer Sicht ist die Reichweite von Erfassungsmethoden, die aus Sinnphänomenen einen datenförmig objektivierbaren Gegenstand machen, begrenzt. Nicht gleich null, aber begrenzt. Und so hat die Philosophie, wo sie ihn zum Thema macht, in einem sehr viel umfassenderen Sinne mit dem Thema Tod zu tun als etwa diese Thanatosoziologie. In einem umfassenderen Sinne auch als die Psychologie, ebenfalls eine messende Wissenschaft, oder als das Recht, das sich vor allem darauf konzentriert, Erlaubtes, Verbotenes und Gebotenes rund um Tod und Sterben zu normieren. Die Philosophie thematisiert den Tod schließlich auch breiter als die Theologie, die von einer religiösen Grundüberzeugung ausgeht und von dieser ausgehend eine bestimmte Lehre von dem, was im Sterben wichtig ist, weitergibt. Für die Theologie stehen viele Punkte, die die Philosophie grundsätzlich mit aufrollt, von vornherein klar in einem jetzt mal nicht wertend gemeinten Sinne dogmatisch fest. Etwa eine Jenseitsorientierung im Verständnis des Todes. Das ist eine Vorannahme, die aus philosophischer Sicht metaphysischen Typs ist, also eine metaphysische Voreingenommenheit darstellt und insofern einer wirklich wissenschaftlichen, problematisierenden Herangehensweise erst einmal im Wege steht. Die akademische Philosophie pflegt also das Todesthema, jedenfalls heutzutage, nicht wirklich in Gründlichkeit. Und sie steht, wenn sie sich dem Todesthema zuwendet, auf der anderen Seite in einer ziemlich vorbehaltlos offenen Weise und damit auch relativ unstrukturiert, in der geschilderten Weise auch etwas sprunghaft, ihrem Gegenstand gegenüber. Dies kritisch festzustellen ist einfach. Sehr viel schwieriger ist es, in die aus diesem Grund extrem breite, weit verzweigte und, wenn man will, sogar chaotische Art der philosophischen Theoriebildung in Sachen Tod ein wenig Licht zu bringen. Eben das wollen wir uns freilich in diesem Wintersemester vornehmen. Ich möchte Ihnen den Ansatz, die Zielstellung und das Konzept dieser Vorlesung heute vor dem genannten Hintergrund, was spielt dieser Gegenstand eigentlich für eine Rolle in der philosophischen Disziplin, näher erläutern. Diese Erläuterung lege ich etwas gründlicher an. Zum einen kaufen Sie auf diese Weise die Katze sozusagen nicht im Sack. Sie können sich überlegen, ob das Thema Sie wirklich ein Semester lang interessiert oder ob Sie nicht doch lieber eine andere Vorlesung besuchen wollen. Und zum anderen ist es mir gerade wegen dieses diffusen Feldes, von dem die Rede sein wird, wichtig, vorweg meine Herangehensweise zu erläutern, damit Sie, was ich anbiete, selbst ein Stück weit philosophisch einordnen können. Denn wie gesagt, wie das Thema zu behandeln wäre, versteht sich überhaupt nicht von selbst. Zur Philosophie des Todes gibt es keine Lehrbücher und es gibt auch keine Standards des Vorgehens. Tatsächlich muss ich mir also überlegen, wie ich an den Stoff dieser Vorlesung herangehen will, und Sie sollen von diesen Überlegungen vorweg wissen. Das heißt, Sie sollen wissen, nach welchen Leitfragen ich aus der Fülle der möglichen Stoffe auswählen werde und wie ich die Darstellung ordnen möchte. Machen wir uns zunächst klar, wie vielfältig die Fragen sind, die sich, suchen wir nach Theorien des Todes, stellen lassen. Denn von welchem Phänomen ist überhaupt die Rede? Ich habe jetzt eben schon mehrfach das Wort Gegenstand verwendet. Das ist ja schon ein relativ voraussetzungsreiches Wort. Was nennen wir Tod? Und was davon können wir wie erleben, vergegenständlichen, eingrenzen, um es zu thematisieren? Zum einen steht der Name Tod für ein dramatisches Ereignis, eine Art maximales Ereignis. Jemand geht, jemand verschwindet. Mit einer fürchterlichen Unwiderruflichkeit ist eine Lebensgeschichte zu Ende und sind gemeinsame Geschichten zu Ende. Wir sind zu einem radikalen Abschied gezwungen, wenn jemand stirbt, aber auch, sofern wir den Tod auf uns selbst zukommen sehen. Und ist das, dass wir den Tod auf uns zukommen sehen, nicht eigentlich in gewisser Weise immer der Fall? Menschen sind sterblich. Insofern steht der Tod im Grunde nicht plötzlich dann mal irgendwann da, an einem quasi gezwungenermaßen zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Blick kommenden Endpunkt des Lebens, sondern eher vielleicht begleitet der Tod das Leben, sofern dieses ja von Anfang an eigentlich nur als eines verstanden und gelebt werden kann, das auf das Sterben und den eigenen Tod, von dem wir nicht wissen, wann er kommt, aber doch aufgefordert sind zu wissen, dass er kommt, zuläuft. Die prinzipielle Herausforderung einer Endlichkeit des Lebens gehört also von Anfang an eigentlich zum Leben hinzu. In diesem Sinne ist der Tod dann zwar auch dieses dramatische Ereignis, aber er ist zugleich eben eine lebenslange oder jedenfalls für das Selbstverständnis des Lebens elementar mitlaufende Sache. In dieser Richtung gehen in der Tat viele existenzialistische, todesphilosophische Überlegungen. Die akzentuieren dieses immer schon im Spielsein des Todes als Dimension des Lebens. Nicht erst in diesem dramatischen Todesereignis, sondern schon in dem Wissen um Endlichkeit stecken wichtige moralische, ethische, auch politische Forderungen, über die sich nachzudenken lohnt. Und zwar lohnt sich darüber nachzudenken, sowohl dann, wenn man sich vorstellt, dass mit dem Tod alles zu Ende ist und nichts weiteres mehr kommt, als auch dann, wenn man die Frage danach, ob es ein Jenseits des Todes gibt, bejaht. Gerade auch, wenn nach dem Tod noch etwas kommt, etwa eine Rechenschaftslegung für meine Taten und womöglich eine Bestrafung meiner Sünden, tue ich gut daran, im Leben ab und zu einen Gedanken an den Tod zu richten und dieses Faktum der Endlichkeit auf mein Verhalten im Leben auch anzuwenden. Wir werden sehen, dass in diesem Sinne der permanenten Aufforderung eines Bewusstwerdens von Endlichkeit die Philosophie eine Fülle von reflexiven Vorstellungen und Vorschlägen zur Fassung sowohl des Gedankens eines Danach als auch des Gedankens des Todes als radikalen Endes zu bieten hat. Und es gibt in der Philosophie auch mehr als diese beiden Alternativen. Das heißt, komplexere Überlegungen, die diese einfache Alternative, alles hört auf oder es gibt ein Jenseits, wie auch immer, unterlaufen, sehr viel raffinierter mit der Problemstellung umgehen. Man könnte nun Perspektivwechsel, aber auch schlichtweg fragen, ist der Tod überhaupt ein Problem? Ist es gerade, wenn wir uns diese Lage des Mitlaufens und des In-Endlichkeit-Lebens klar machen, ist es nicht bloß die Todesfurcht, die uns bewegt und womöglich bewegt sie uns völlig zu Unrecht? Denn spätestens, wenn er uns selbst betrifft, kann der Tod uns letztlich doch egal sein. Bin ich gestorben, mache ich mir ums Nichtvorhandensein ohnehin keine Gedanken mehr. Das ist eine sehr alte These, die an der Wende zum 2. Jahrhundert vor Christus prominent der Philosoph Epikur ausformuliert hat. Ich zitiere eine Formulierung von Epikur. Solange wir da sind, ist er, gemeint ist der Tod, nicht da. Und wenn er da ist, sind wir nicht mehr. Er hat also weder für die Lebenden noch für die Toten eine Bedeutung. Denn für die einen ist er nicht da, die anderen sind für ihn nicht mehr da. Hier spricht nicht nur ein nüchterner Naturalismus des Todes. Epikur war Atomist und betrachtete den Tod als endgültigen Zerfall von Körper und Seele. Sondern hier haben wir natürlich auch eine ethische These vor uns. Epikur formuliert die klare Einladung, eine äußerst entspannte Haltung zum Tod einzunehmen. Streng genommen gibt es ihn gar nicht. Jedenfalls nicht meinen eigenen, für mich. In dieser Hinsicht handelt es sich quasi um ein Scheinproblem. Diese Betonung, die ich eben vorgenommen habe, jedenfalls nicht meinen eigenen, deutet eine Stelle an, an der sich ebenfalls ein weiteres klassisches Problem anschließt. Durchaus unter anderem in Anlehnung an oder in Folge von Epikur, aber auch aus anderen Himmelsrichtungen kommen, kann man die Frage stellen, ja gut, aber ist es denn überhaupt der eigene Tod? Ist es denn nicht eher der Tod der anderen, den wir meinen, wenn wir das Wort Tod verwenden und der uns bewegt, wenn wir über die schicksalhafte Macht des Todes nachdenken und wenn er uns zutiefst ein Rätsel, auch ein Anstoß, ein Skandal ist? Liegt das Große und Schlimme des Todes nicht im Verlust eines geliebten anderen Menschen, eines Du, ohne die oder den wir uns die Welt nicht vorstellen können? Der Schock, das Unbegreifliche und der Schmerz des Todes wären so gesehen vor allem der Schock der Trennung, und Angst vor dem Tod wäre nicht primär Sorge um das eigene Ende, sondern es wäre die Trauer und die Konfrontation mit radikaler Einsamkeit, die uns Angst macht, Furcht macht, also begründete Angst. Doch dann, ich kann dem anderen seinen Tod nicht abnehmen, ich kann sie oder ihn nicht begleiten und ich bleibe oder wir bleiben ohne sie oder ihn zurück. Nimmt man diese Seite des Todes ernst, so gibt es da in der Tat womöglich zwei ganz verschiedene philosophische Probleme, die sich unter ein und derselben Überschrift verbergen, aber deutlich unterschiedlich diskutiert werden müssten. Zum einen das Problem meines eigenen Todes, den ich, wenn ich Epikur folge, streng genommen zwar befürchten, aber mir nicht vorstellen kann. Und dann zum Zweiten das ebenso unfassbare, aber eben auf eine ganz andere Weise unfassbare und auch auf eine andere Weise dramatische Faktum, jemand anderes stirbt. Einen solchen Tod erlebe ich im vollen Wortsinn. Ich bin Zeuge und ich erlebe auch ein Danach dieses Todes als Ereignis, ein Danach freilich im Diesseits, nicht im Jenseits. Und es ist ein spezifisches Danach, diese dramatische Verlusterfahrung zu leben oder danach weiterzuleben. Man könnte sagen, der Tod des anderen ist auf jeden Fall real, was immer real dann heißen mag. Mein eigener Tod hingegen, ob er nun irgendwann kommt oder bald ansteht, hat nicht diese reale, diese als Ereignis mit einem danach erfahrbare Seite. Der eigene Tod bleibt etwas, das ich nur in dem sehr besonderen Sinne eines mir gänzlich unbekannten Widerfahrnisses antizipieren kann, als bildlose, leere Vorstellung. Worüber man freilich auch mit Blick auf sich selber sprechen und nachdenken kann, ist nicht der Tod als Kategorie, der in der Tat diese eigentümliche Leere hat, wenn es um mich selbst geht, also Leere mit zwei E, sondern wovon ich sprechen kann und worüber ich auch nachdenken kann, ist das Sterben als konkreter Prozess, der eine Erstreckung hat, der auch erlebt wird und der, wie man sagen könnte, mit dem Tod dann erst endet. Das Sterben als ein Prozess, der so oder so verlaufen kann, den man möglicherweise auch beeinflussen kann. Auch auf diesen Punkt kann man ein Schwergewicht legen. Man kann den Tod bewusst, begrifflich und von den einschlägigen Fragestellungen, die man dann an den Gegenstand richten muss, vom Sterben unterscheiden und zwei Themen daraus machen. Tod einerseits, Sterben andererseits. Man kann sich dann entschließen, den Tod beispielsweise für eine abstrakte und unproblematische Sache zu erklären und stattdessen nur noch das Sterben philosophisch zu problematisieren. Dies ist gerade in der Moderne und in der Jetztzeit eine mehr und mehr übliche Herangehensweise an das Thema Tod. Und es ist auch eine typische Geste moderner Ethiken des Todes, dass sie von Todesethiken zu Sterbeethiken werden. Zugespitzt formuliert, heutzutage betrachtet man nicht den Tod, aber das gute Sterben als eine Art Vorsorgeaufgabe. So wie ich mich um den Sommerurlaub im übernächsten Jahr rechtzeitig kümmern muss oder um die Planung eines Eigenheimes, das irgendwann bezogen werden soll, so kann, nein, soll ich heute das eigene Sterben vorausplanen. Es gibt durchaus eine Menge Institutionen, die mehr oder weniger diskret oder auch indiskret diese Anmutung an die Individuen herantragen. Ich soll zum Beispiel eine Patientenverfügung ausfüllen, mit der ich bestimme, welche ärztlichen Maßnahmen im Sterben ich wünsche und welche nicht. Ich soll vorweg einen Betreuer oder eine Betreuerin festlegen, der oder die rechtsverbindliche Entscheidungen treffen kann, wenn ich im Sterben stecke. Und schließlich soll ich eine Sterbeversicherung abschließen und am besten auch die Umstände meiner Bestattung vorab gestalterisch regeln. Auch Bestattungsunternehmen bieten verschiedene Paketlösungen sozusagen zum Design nicht nur der Bestattung, sondern auch der Hinwege an. Jedenfalls könnte man sagen, der Sterbeprozess wird so zum Projekt eines durch und durch selbstgemacht gestaltbar erscheinenden Lebens. Ob der Tod als das, was mir widerfährt, was ich nicht einfach zur eigenen Handlung umdeklarieren kann, damit verschwindet, ob er selbstbestimmter oder auch nur leichter wird, darf bezweifelt werden. Auf jeden Fall, das konnte ich mit diesen Beispielen vielleicht schon andeuten, leben wir im Moment in einer durchaus interessanten Zeit, was den Tod angeht. Und zwar, weil sich in diesem Bereich einiges wandelt. Wie steht es um den Tod im modernen Denken im 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert? Auch darauf möchte ich in dieser Vorlesung mit einem gewissen Akzent zu sprechen kommen. Lassen Sie mich dann noch eine letzte Problemdimension anreißen. Man könnte sie in folgende Frage kleiden. Entsteht eigentlich durch Denken, genauer indem man sich philosophisch mit dem Tod beschäftigt, ein anderes Verhältnis zum Faktum der Endlichkeit und des Todes? Lehrt das Nachdenken uns, mit dem Tod besser umzugehen? Oder klassischer gesprochen, hat und bietet die Philosophie so etwas wie einen eigenständigen Zugang zum Phänomen Tod? Bereitet sie auf den Tod vor und hilft sie sterben, wie in der griechischen Antike Sokrates behauptet und wie nach ihm Cicero und Montaigne und andere wiederholt haben? Philosophieren lernen heißt sterben lernen. So heißt ein ganzer Abschnitt in Montaignes ab 1580 publizierten Essays. Und es gibt bis heute moderne Spielarten dieser These. Einfältige Leute, schreibt Montaigne, verhalten sich so, als könne man den Tod beseitigen, indem man nicht über ihn redet. Sie verdrängen die Tatsache, dass er uns im Grunde ja permanent bedroht, würde man mit dem psychoanalytisch angehauchten Vokabular heutiger Tage vielleicht sagen. Montaigne schlägt vor, tun wir das Gegenteil. Berauben wir den Tod seiner Unheimlichkeit, indem wir uns an ihn gewöhnen. Und zwar durchaus mit denkerischen, mit philosophischen Mitteln an ihn gewöhnen. Bedenken wir nichts so oft wie ihn, lautet seine Anweisung. Dann nämlich wird uns klar werden, Zitat, wie die Geburt für uns die Geburt aller Dinge war, so wird unser Tod für uns der Tod aller Dinge sein. Daher ist es gleichermaßen unsinnig, Tränen darüber zu vergießen, dass wir in 100 Jahren nicht mehr leben werden, wie darüber, dass wir vor 100 Jahren noch nicht gelebt haben. Zitat Ende. Sie sehen also, philosophische Todestheorien sind nicht zwangsläufig trübselig, sondern können auch auf Ermunterung abzielen, auf philosophische Ermunterung. Sie können geradezu Philosophien der Lebenskunst sein. Der Tod ist weder zu fürchten noch zu beklagen. So noch einmal Montaigne, denn niemand stirbt vor seiner ganz persönlichen Stunde und man muss bedenken, dass es dann, schönes Zitat, kein zweites Ich bei deinem Tode gibt, das lebend an dir hingestrecktem stünde, tief betrübt. Wieder diese Botschaft, die anderen mögen vielleicht traurig sein, aber man selbst kann durchaus wissen, zumindest wenn man sich philosophisch damit beschäftigt, kann man durchaus wissen, dass der Tod eigentlich eine harmlose Sache ist. Und man kann auch wissen, dass es ja letztlich in dieser Sache allen gleich geht, beziehungsweise allen gleich gehen wird. Montaigne spricht als angstloser und geradezu vergnügter Philosoph. Tanzt nicht, heißt es im Text, alles eurem Tanz? Gibt es etwas, das nicht alterte wie ihr? Findet man also mittels des Nachdenkens eine, wenn schon nicht bessere, so doch zumindest andere Einstellung zum Tod und damit möglicherweise auch ein anderes Sterben? Antwortet man auf diese Frage mit Ja, so besagt das nicht nur etwas über die Kraft des Denkens. Man traut dem Denken dann ja eine direkte Verbindung zur eigenen Haltung, zur Lebenseinstellung, zu den elementaren Gefühlen und auch zu dieser elementaren Erfahrung des Todes zu. Sondern wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, sagt man im Grunde noch mehr. Philosophieren lernen ist Sterben lernen, darin steckt auch eine These über das Phänomen Tod. Der Tod, das wäre nämlich diese implizite These, ist nichts völlig Unveränderliches, sondern er ist in einer näher zu klärenden Weise, sagen wir, einstellungsabhängig verschieden. Er wird auf verschiedene Weise erfahren, je nachdem, wie wir ihn sehen, und wie wir uns im Handeln und Erleben auf ihn hinwenden. Antwortet man auf die Frage danach, ob Philosophieren einen anderen Weg zum Sterben eröffnet, hingegen mit Nein, sagt man also, das Denken verhilft einem niemals zu einer veränderten Sicht auf den Tod, so lautet die Konsequenz genau umgekehrt. Alle Theorie, alle Philosophie, mag zwar betrieben werden, aber sie ist gleichsam existenzneutral. Und auf den Tod bezogen hieße das, der Tod bleibt für uns per se ein ganz und gar den Gedanken fernes Etwas. Er ist kein Sinnphänomen, das sich mit besserem Verstehen auch in seinem So-Sein irgendwie ändern würde oder in seiner Farbe, in seiner Erfahrbarkeit, sondern der Tod ist ein rohes Faktum, das einfach so ist, wie es ist. Und im Zweifel über jede gedankliche Bearbeitung im Vorfeld oder währenddessen triumphiert. Im ersteren Fall, also der Vermutung, Philosophieren hilft sterben lernen, wären Theorien des Todes potenziell immer auch existenzielle Angelegenheiten, eine Frage der Ethik. Im zweiten Fall, wir können uns denken, was wir wollen, aber der Tod ist, wie er ist, wäre der Tod nur übermächtiges Schicksal. Und Theorien des Todes könnten lediglich kühl verzeichnen, wie es ist, wenn der Tod uns trifft. Eine Ethik oder überhaupt eine reflektierte Haltung zum Tod wäre nicht möglich. Im ersten Fall hinge die konkrete Realität des Todes mit unserer Erfahrungswirklichkeit eng zusammen. Im zweiten Fall wäre der Tod eigentlich gar nicht Teil unserer Existenz, sondern ein immer gleiches Außen, eine Art brutaler Hand Gottes oder eine brutale Hand der Natur. Ich verrate sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die erste Perspektive, die sehr viel differenziertere und auch philosophisch schlüssigere Perspektive ist. Selbst der Tod ist nichts von einer ganz anderen Welt, das nackte Außen, sondern nur als unser Tod und damit in welchem Sinne auch immer als Sinnphänomen für uns denkbar. Wäre er etwas ganz und gar nicht an unsere Sicht auf ihn gebundenes, so handelte es sich quasi um eine Art Wesen von einem anderen Stern. Letztlich müsste man sogar zugeben, diese naturalistisch klingende These, der Tod als eine völlig irrelative, also gar nicht im Grunde von unserer menschlichen Erfahrungswelt her zu denkende Größe, das wäre im Grunde eine theologische Denkfigur. Der Tod wäre dann so etwas wie ein dunkler, ein negativer Gott, könnte man sagen. Oder er wäre die säkulare Version eines negativen Gottes, eine reine Natur, eine reine, brutale, taube, blinde Natur. Eine Sache, die aus philosophischer Sicht, aber eben im Grunde als These ebenfalls eine metaphysische These ist. Und man könnte auch etwas pointiert sagen, im Grunde auch metaphysischer Unsinn ist. Denn wie sollte eine absolut reine Natur erkennbar sein oder auch nur thematisierbar, wenn wir sie nicht als Sinnphänomen irgendwie relativ auf uns mit unseren Mitteln erleben und verstehen würden, damit aber immer in einem gewissen Maße auch für uns ausgestalten und mit rationalen Formen, die wir dieser Tatsache zuschreiben, erfahrbar machen würden. Ich will nun nicht so weit gehen, meinerseits zu sagen, dass das Nachdenken über den Tod oder dass am Ende gar diese Vorlesung hier dazu da sind, sterben zu lernen. Wir betrachten die Dinge aus Distanz, keiner neutralen Distanz, aber doch einer größtmöglichen Distanz. Wir suchen nicht nach einer richtigen Einstellung zum Tod oder überhaupt nach einer, ich sag mal, Weltanschauung des Todes, nach irgendeiner letzten Wohlfühlperspektive oder einer klugen Wohlfühlperspektive. Wichtig ist doch, den Gedanken aber mitlaufen zu lassen, dass die Entwicklung einer theoretisch geschulten Sicht auf den Tod vermutlich nicht völlig zu trennen ist von Fragen, die auch die eigene Einstellung zum Tod betreffen und modifizieren. Man könnte sagen, der Tod, der eigene, aber auch der Tod anderer Menschen, ist eben nicht irgendein unverbindlicher Gegenstand, zu dem ich neutrale Aussagen treffen kann, etwas, das mich moralisch, praktisch nichts angehen kann. Auch dieser Punkt, diese spezifische Brisanz gerade dieses Themas Tod, ist eine Sache, die uns in vielen Texten begegnen wird. Also viele Autoren sehen das, dass man von vornherein in einer gewissen elementaren Verstrickung spricht, wenn man vom Tod spricht, auch wenn man versucht, möglichst distanzierte Thesen zu machen. Fassen wir es so zusammen. Das Todesthema ist nicht nur mit einer gewissen Unvermeidlichkeit existenziell, damit also nicht nur eine Frage beispielsweise der bloßen Natur. Es ist auch so, dass wir sagen müssen, wenn wir diese Verstricktheitseingeständnis zu Ende denken, dass die Sicht auf den Tod und vielleicht auch die Realität des Todes sich wandeln kann, im Wandel begriffen ist, könnte man sagen, und dass sie sich insofern bei unterschiedlichen Autoren unterschiedlicher Epochen auch stark unterscheiden darf und wird. Wir können außerdem sagen, nach dem breiten Fächer, den ich aufgefaltet habe, der Tod in seiner Facettenhaftigkeit ist weder ein Thema der theoretischen noch allein ein Gegenstand der praktischen Philosophie, also der Moral, der Ethik, der politischen Philosophie etc. Er passt in der Tat in der Vielfalt dieser Fragestellung in keine philosophische Schublade hinein. Und wie gesagt, es gibt auch keine eigene Schublade für ihn. Soweit erstmal ein Bündel von exemplarischen und auch klassischen Fragen in Sachen Tod. Ich habe wenige Namen genannt, aber hinter den prototypischen Fragen, die ich jetzt mal so entwickelt habe, stecken durchaus jeweils immer, man könnte sagen, ganze Geschwader von Philosophen, die sich spezifisch diesen Fragen dann auch zugewandt haben. Ich habe Ihnen dieses Bündel, diese Vielfalt der Fragen nicht vor Augen geführt, um sogleich Antworten anzubieten, sondern mir ging es tatsächlich darum, ein erstes Schlaglicht eben auf das Faktum dieser Vielfalt zu werfen. Es zeigt, dass es nötig ist, nachzudenken. Wie gehen wir an das Thema heran, an dieses so von vielen Strängen durchzogene Thema? Am liebsten würde ich Ihnen natürlich ein großes historisches Panorama entfalten. Möglichst lückenlos. Todestheorien von der Antike bis heute gewissermaßen. Aber erstens, allzu viel Zeit haben wir nicht. Ein Semester ist kurz, dieses Semester ist besonders kurz, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Und zweitens, das ist jetzt ein systematischer Punkt, die Thematik hat zwar in der Tat einen historischen Index, das habe ich eben schon betont, wie alles in der Philosophie gehört auch das dokumentierte Nachdenken über den Tod, jeweils in seine Zeit. Und es unterliegt im Laufe der Epochen einem zum Teil dramatischen Wandel. Denken Sie, was den Wandel angeht, nur an die Verwandlung der Frage, was nach dem Tod folgt, in die christliche Jenseits- und Wiederauferstehungsproblematik hinein. Also in dem Moment, wo die Todesvorstellung und die Jenseitsfrage verchristlicht wird, sage ich mal, taucht eine Fülle von Motiven auf, die es vorher im griechischen Denken nämlich nicht gegeben hat. Mit der Aufklärung und der Moderne wiederum verschwinden solche Motive oder sie werden zumindest so radikal umgearbeitet, dass die mittelalterliche Perspektive uns heute gänzlich fremd ist. Wir müssen also diesen Wandel und damit auch die historische Gebundenheit unseres Themas in der Tat mitdenken. Ich würde das noch zuspitzen, auch polemisch zuspitzen. Der Tod ist kein ewig menschliches Thema. Er ist vielmehr zutiefst geschichtlich. Wer etwa, sagen wir heute, eine direkte Verbindungslinie zieht zwischen dem Nachdenken über den Freitod in der griechischen Antike und der Sterbehilfeethik einer modernen Krankenkassengesellschaft wie der unseren, der kennt sich schlichtweg nicht aus. Und deswegen ist es wichtig, die Fülle der historischen Ansätze tatsächlich auch zu besichtigen. Es ließen sich noch weitere Beispiele für solche fatalen historischen Kurzschlüsse finden, die man vermeiden muss, weswegen es auf jeden Fall eine auch historisch angelegte Vorlesung sein soll, mit der Sie in diesem Wintersemester zu tun kriegen. Ein anderes Beispiel, es gab Todeskulturen wie den christlichen Märtyrertod, eine Kultur des Todes, deren Sinn uns gänzlich abhanden gekommen ist. Aber selbst wenn wir, könnte man sogar zuspitzen, über die christlichen Märtyrer mehr wissen würden, als wir wissen, dann würde uns dieses Wissen eben genau zeigen, dass es uns nicht helfen kann, das Todesverhältnis, sagen wir, von freiwilligen Soldaten im Ersten Weltkrieg besser zu verstehen oder von Selbstmordattentätern der muslimischen Moderne oder von jugendlichen Amokläufern in amerikanischen und deutschen Schulen. Also es ist wichtig, die historische Relativität im Blick zu behalten. Wie gesagt, es gibt kein ewig menschliches des Todes. Trotzdem aber, es handelt sich um ein Thema, das mehr als vielleicht andere Themen in der Philosophie eine systematische Behandlung mit verlangt. Also eine Behandlung, die eben nicht hauptsächlich chronologisch durch die Geschichte schreitet, sondern die durch inhaltliche Verknüpfungen gerechtfertigte Herangehensweisen erfordert. Der Tod ist zwar nichts ewig Menschliches, aber das Thema lässt eben doch mehr als andere Themen Argumente quasi quer durch die Epochen springen. Und es lässt auch Argumente, Vorstellungen in gewandeltem Kontext dann zwar jeweils, aber eben doch wiederkehren. Sie haben das vielleicht bei dem Montaigne schon gemerkt oder bei dem Epikur. Das könnten Sie so heute irgendwie in einer Talkshow sagen, sage ich mal, und es wäre sofort ein nicht nur verständlicher, sondern auch relevanter Gedanke. Das heißt also, es ist ein historisches Thema, aber es hat diese eigentümliche Gegenwärtigkeit dann doch an vielen Stellen, was historisch zu anderen Epochen zum Tod gesagt wurde. Die Todesphilosophie, könnte man sagen, ist geschichtlich, aber sie hat gewissermaßen ein Stück ganz eigener Geschichtlichkeit. Eine Geschichtlichkeit, in der die Uhren sich möglicherweise hier und da manchmal um sich selber drehen. Von daher denke ich, dass gewisse Sprünge in der Darstellung nicht nur zulässig sind, sondern sogar angebracht und sinnvoll. Und sie ist angebracht und sinnvoll auch in der Hinsicht, dass die moderne Situation und die Gegenwart nicht zu kurz kommen sollten. Es könnte ja auch so sein, dass das Thema Tod für uns so brisant ist, dass wir sozusagen blitzartig, wenn wir Aussagen anderer Epochen vor Augen haben, die uns so zurecht verstehen, dass wir die sozusagen in unsere eigene Gegenwart hineinholen und diese Kurzschlüsse dann auch nicht nur was mit dem Gegenstand zu tun haben, sondern auch mit unserer eigenen Art in die Geschichte zu blicken. Fazit für die Vorgehensweise in dieser Vorlesung muss also lauten: Versuchen wir eine Mischform zu organisieren. Organisieren wir einen Zugang teils von der Geschichte her und auch chronologisch rhythmisiert, teils aber eben mit dem Blick auf heute und mit Blick auf mögliche Kurzschlüsse und Sprünge in der Thematik und in der Sprünge auch von Theoremen durch Epochen hindurch. Ich baue eine kleine Nebenbemerkung ein für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hegel-Vorlesung vor einem Jahr insbesondere. Sie erinnern sich, dass Hegel ja auch viel über die Darstellungsweise von Gegenständen in der Philosophie nachgedacht hat. Und Sie erinnern sich, dass er für die wirklich philosophische Behandlung eines jeden Gegenstandes den Doppelzugang einer systematischen Bestimmung einerseits und einer Darlegung des Werdens, also eine Entwicklungsgeschichte des Gegenstandes, gefordert hatte. Nur beides zusammen kann nach Hegel eine wahrhaft philosophische Darstellung, Herangehensweise bedeuten. Nur in der Kombination von Erzählung des Gewordenseins und Bestimmungsversuchen von heute aus werden wir nämlich dem in sich bewegten Charakter unseres Gegenstandes gerecht, der so bewegt ist, dass er immer auch verknüpft ist mit unserer eigenen Gegenwart. Was die Entfaltung unseres Themas Tod angeht, werde ich also in Teilen diese Maxime beides zusammenzubringen, also Systematisches und Historisches, diese Maxime beherzigen. Ich möchte doch aber auch wiederum in bestimmter Hinsicht ganz anders als Hegel vorgehen. Weder gibt es nämlich, denke ich, was die Todestheorien angeht, eine Fortschrittsgeschichte zu erzählen, Geist, Freiheit und so weiter, großes Fragezeichen. Noch könnte man so ohne weiteres sagen, dass sich das Todesproblem im Laufe des Nachdenkens oder vielleicht auch im Laufe der kulturellen Umgangsweisen mit Tod und Sterben irgendwie dialektisch voranbewegte. Ich möchte an diesem Punkt klar gegen Hegel eher die Brüche und die disparaten Züge des historischen, des europäischen Todesdenkens herausarbeiten. Und diese Verknüpfungen im Sinne eines Fortschrittes, auf die werde ich verzichten. Ich werde auch nicht das Gegenteil tun, also Rückschritte erzählen, was ja dasselbe unter umgekehrtem Vorzeichen wäre, sondern zunächst mal eher eine Landkarte, in der es eben auch rätselvolles Brüche, Unterbrechungen und so weiter gibt, versuchen zu entwerfen. Wenn ich eine Leitthese anbieten will, dann ist es die folgende. In Sachen Tod streben die Kultivierungsanstrengungen, die praktischen Umgangsformen, wie auch die wissenschaftlichen, die philosophischen, die medizinischen, die gesellschaftswissenschaftlichen, auch die naturwissenschaftlich-technischen Diskurse weit auseinander. Und möglicherweise war das immer so. Nicht sicher, aber möglicherweise war das immer so. Es gilt dieses Auseinanderstreben auf jeden Fall auch für die Moderne, die zweifellos eine überaus eigentümliche, eine mehr als zu anderen Zeiten abstrakte Umgangsweise mit dem Tod und dem Sterben erfunden und kultiviert hat. Wir könnten vielleicht sagen, wir leben in einer Zeit, in der so vorsorglich und so medizinisch gründlich, auch so in bestimmter Hinsicht technisch ausgefeilt, mit dem Tod umgegangen wird wie nie zuvor. Zugleich jedoch ist nicht nur das Lindern, sondern auch das Morden in einem Maße technisch machbar und auch akzeptierbar geworden, das frühere Vorstellungswelten sprengt. Das 20. Jahrhundert war ein brutales Jahrhundert, in welchem kalkulierte Massenvernichtung und Inkaufnahmen von Massenvernichtungen nicht nur zum Mittel der Kriegsführung, sondern auch der Innenpolitik mutiert sind. Was also am modernen Umgang mit dem Tod an Vernunftgewinnen auszumachen wäre und was hier möglicherweise Barbarei ist, vielleicht auch neue Barbarei ist, scheint mir alles andere als ausgemacht. Auch das ist ein Grund, sich jeglicher Fortschrittsgeschichtsschreibung zu enthalten. Damit nun zum Titel dieser Vorlesung, der Ihnen vielleicht ja bereits aufgefallen ist. Die Veranstaltung heißt nicht Todestheorien. Sie heißt auch nicht Tod und Sterben, sondern sie heißt Theorien des Todes und der Endlichkeit. Ich setze damit zum einen einen klaren Akzent auf das Todesproblem und auf Theorien des Todes. Die Frage nach dem Sterben hingegen, ich habe das vorhin schon angesprochen, dass wir gerade heute eigentlich häufig einer Trennung dieser beiden Dimensionen begegnen, also Tod von Sterben unterschieden wird. Die Frage nach dem Sterben, also nach den praktischen Umständen, unter denen sich in den verschiedenen Epochen der Sterbeprozess abzuspielen pflegte, aber auch die medizinischen oder ethischen Überlegungen zum Sterbevorgang, das Schmerzproblem etwa oder die Frage der rechtzeitigen guten Ordnung von Hinterlassenschaften oder Fragen der Pflege. Solche Fragen nach dem Sterben sollen ausdrücklich nicht so sehr im Mittelpunkt der Vorlesung stehen. Insofern Theorien des Todes. Wer sich für die Geschichte der Sterbeumstände interessiert, kann hierzu einiges nachlesen bei Historikern, Kulturhistorikern, auch Kunsthistorikern, die sich damit befasst haben. Ich habe übrigens ja eben rumgegeben zu Anfang eine kleine Liste von Sekundärliteratur. Das ist eine sehr ausgewählte Liste. Es gibt zu dem Thema natürlich Fluten von Literatur. Wenn Sie mal in diese Fluten eintauchen wollen, haben Sie kein Problem, nehmen Sie den Rechner und geben Sie mal die Stichworte ein. Sie werden sehen, wie viel sich da in den Bibliotheken findet. Ich vermute, dass die Auswahl eigentlich für Sie interessanter ist, als jetzt Ihrerseits geflutet zu werden. Insofern diese knappe Liste. Auf der Liste finden Sie etwa ein klassisches Buch von Philipp Ariès zur Geschichte des Todes. Ariès ist Historiker, ein sehr theoriefreudiger und theorieaffizierter, infizierter Historiker, der aber eben doch im Prinzip eher Umgangsweisen mit Sterben, die Geschichte von sterbekulturellen Praktiken untersucht hat. Und dieses Buch ist im Grunde, kann man sagen, die klassische Monographie zu diesem Thema, ein auch gut zu lesendes Einstiegsbuch. Mit auch ein paar knackigen Thesen übrigens zu heute hin. Also es ist auch jetzt kein stures Nachschlagewerk. Es ist eine Arbeit, an der sich auch heute durchaus Debatten, gerade in der Thanatosoziologie, reiben. Ariès behandelt also ein Stück weit Aspekte, die hier in der Vorlesung keine so große Rolle spielen werden. Er behandelt übrigens auch ein Thema, das ich, auch wenn es kulturgeschichtlich spannend ist, ebenfalls so gut wie außen vor lassen werde, nämlich das Thema Bestattungskultur. Auch das ist ein Bereich, in dem es historisch interessante Schübe und Veränderungen gegeben hat und auch ein Bereich, in dem wir gerade heute Zeitgenossen einer starken Veränderung sind. Also aktuell ist die gesamte Frage nach dem Umgang mit der Leiche und auch nach die Fragen nach Bestattung, Erinnern, Zeremonien, Fragezeichen, die es dafür geben könnte, in Bewegung. Das ist ein Thema, ein schönes Thema für Thanatosoziologen, aber natürlich auch ein Thema für Philosophen eigentlich. Ich werde auch das nicht in den Mittelpunkt rücken zugunsten anderer Sachen, nicht weil das jetzt nicht interessant wäre. Es soll also zunächst mal gehen um Todestheorien, nicht Texte zum Sterben, Sterbekultur oder Bestattung. Ich nehme dann noch eine zweite Akzentsetzung vor. Es geht nicht nur um den Tod, sondern es geht auch um das Problem der Endlichkeit. Was genau soll das heißen? Das Stichwort Endlichkeit kann eine Blickwendung bezeichnen, die ich eben schon skizziert habe. Nicht nur der Tod als Ereignis, als unbekannte Macht, als Rätsel, als Grenzgröße etc. kann Gegenstand des Nachdenkens sein, sondern es bewegt uns auch das, als was im Lichte des irgendwann einmal sterben müssens und auch jederzeit sterben könnens, die menschlichen Angelegenheiten erscheinen. Durch den Tod, genauer durch das Wissen um den Tod, wird das menschliche Leben von vornherein zur Lebensspanne. Um sich das klarzumachen, mag für die Weltsicht, dieser Perspektivwechsel auf das Leben, das ja eine Spanne ist, dadurch, dass es den Tod gibt, diesen Perspektivwechsel klarzumachen, das mag für die Weltsicht, für unsere Prioritäten im Zusammenleben mit anderen, die auch sterblich sind, und für das eigene Tun und Unterlassen Folgen haben. Fassen wir unter Todestheorien eher Antworten gewissermaßen auf die Was-Ist-Frage, also Theorieauskünfte zum Tod selbst, so können und sollten wir gewissermaßen die Theorien der menschlichen Verfasstheit angesichts des Todes ebenfalls betrachten, die Lebenszustandstheorien und auch die Theorien des guten Lebens in Ansehung des Todes, das heißt die nicht nur todesethischen, sondern wenn man so will auch lebensethischen Fragen, die sich vom Tod her ergeben oder in bestimmter Weise beantworten lassen. Diese Blickwendung wird also durch den Zusatz im Titel der Vorlesung und der Endlichkeit ein Stück weit mit eingefordert. Allerdings pflegt man die eben geschilderten Fragen, also die vom Tod her sozusagen zurückfallen auf das Leben, normalerweise unter einem etwas anderen Kategorialwort, nämlich unter dem Kategorialwort Sterblichkeit, zu fassen. Unsere Vorlesung heißt jedoch nicht Theorien des Todes und der Sterblichkeit, sondern Theorien des Todes und der Endlichkeit. Da steckt eine Entscheidung drin. Ich setze nämlich neben diesem Zustandsbezug, also der Blickwendung vom Tod aufs Leben und der Frage, was der Tod in diesem Sinne für eine Bedeutung jenseits seiner Ereignishaftigkeit hat, ich setze daneben noch einen gewissen zeittheoretischen Akzent, indem ich nicht Sterblichkeit sage, sondern Endlichkeit. Diese Akzentsetzung hat mehrere Gründe. Zum einen denke ich, dass sich für diejenigen, die sich noch an die beiden Vorlesungen über Zeittheorien erinnern können, hier und da interessante Querbezüge ergeben könnten, wenn man die Sterblichkeitsfrage insbesondere auch temporalphilosophisch, also zeitphilosophisch, nochmal unter die Lupe legt. Ob ich Ewigkeit... Nein, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Satz übersprungen. Die Frage nach der, also es ergeben sich interessante Querbezüge, weil die Frage nach der Sterblichkeit und die Frage nach den Zeitstrukturen des individuellen Lebens intensiv zusammenhängen. Also diese Rückwendung des Faktums des Todes als Einsicht oder Bewusstsein von Endlichkeit auf das Leben ist zugleich eine, die Zeitstrukturen der eigenen Gegenwart verändernde Frage. Ob ich Ewigkeit, die Möglichkeit einer außerzeitlich fortdauernden Seinsweise also, für möglich halte, für Augustinus etwa ist das ganz klar. Er ist ein gläubiger Christ, für ihn ist die Existenz der Ewigkeit Gottes eine unumstößliche Gewissheit. Oder ob ich die vorläufigen Zeitstrukturen eines hier und jetzt erfahrbaren endlichen Lebens für die einzig mögliche Seinsweise überhaupt halte und Ewigkeit für eine bloße Erfindung, das ist jeweils eine überaus folgenreiche Sache. Für die Temporalstruktur, in die ich mich selbst eingetaucht sehe, wenn ich lebe und auch wie ich mir die Dimension vorstelle, auf die ich zulebe. Für Augustinus, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist der Tod nicht nur dadurch charakterisiert, dass nach ihm noch etwas kommt. Das ist ein Punkt. Also er glaubt ans Jenseits, und zwar an eine Ewigkeit in Gott, die nach dem Tod kommt. Sondern für Augustinus ist, wenn man das zeittheoretisch genauer anschaut, der Tod gleichsam in zeitlicher Hinsicht ein noch viel wundersamerer Übertritt. Mit dem Tod verlässt man nach Augustin nämlich tatsächlich auch die Zeitlichkeit. Die Zeitlichkeit und alle an Zeitlichkeit gebundenen, uns vertrauten Erfahrungsstrukturen der vergänglichen Welt. Also gewissermaßen die gesamten Prozesserfahrungen, in die wir eingetaucht sind, an die wir gewöhnt sind, als Individuen, die in einer vergänglichen Welt leben, implodieren im Tod. Wir steigen aus der Zeit aus, nach Augustin. Ein Grieche im klassischen Athen würde das niemals so gesehen haben. Nehmen wir als Beispiel Sokrates. Sokrates stellte sich vor, dass der einst im Hades, er zusammensitzen wird mit lauter interessanten, schon Gestorbenen, quasi so gemütlich zusammensitzen und diskutieren. So wie eigentlich auf der Welt selber auch schon, nur mit dem einfachen Unterschied, dass es kein Ende gibt. Also man kann immer weiter diskutieren. Es gibt noch ein paar weitere Unterschiede, wir werden dazu kommen. Also man hat zum Beispiel einen viel ungestörteren Zugang zur Wahrheit. Aber in zeittheoretischer Hinsicht tut sich für Sokrates sozusagen durch den Übergang des Todes nicht so besonders viel. Also die Erfahrungsstrukturen bleiben zeitlich, so wie wir sie kennen. Nur eben, sie haben kein Ende mehr. Also es hört hinten nie auf. Man könnte also sagen, erleben wir nach dem Tod bei Sokrates lediglich den Wegfall eines Endenmüssens, also das uns vertraute Dasein, so wie wir es kennen, nur eben ohne Ende. Ein Dasein, das ich dann anderswo verbringe, in einer Unterwelt, in der eben nicht gestorben wird. So sprengt bei Augustin der Tod, genauer das Sein nach dem Tod, alles menschliche Maß des Erlebens. Wir haben keinerlei Begriffe dafür, es sprengt unsere Begriffe, was nach dem Tod kommen wird. Augustins Tod hat eine vollständig unbekannte Qualität, denn nichts von dem, was ich aus der Erfahrung kenne, hat in der Nähe Gottes noch Bestand. Als endliche Wesen mit endlichen Erfahrungsmaßen haben wir allenfalls paradoxe Begriffe für das, was uns jenseits des Endes aller Zeiten blüht. Sie sehen, was für dramatische Unterschiede sich, gerade wenn man die zeittheoretische Frage an diese Modelle von Endlichkeit oder von Fortleben im Jenseits stellt, ergeben. Noch anders sieht es aus, wenn wiederum ein Theoretiker der Endlichkeit für eine alternativlose Zeit- und Erfahrungsstruktur hält, der also gar kein Jenseits akzeptieren würde, wenn ein solcher Theoretiker das Faktum der Sterblichkeit betrachtet. Ein solcher Theoretiker wird sich nämlich vielleicht konzentrieren auf die große Verschiedenheit möglicher innerzeitlicher Erfahrungsräume, die sich aus der Einsicht in die Sterblichkeit ergibt. Also hier wäre Endlichkeit so etwas wie das Aufspringen unterschiedlicher Möglichkeiten, die eigene Lebenszeit zu erleben, auch in temporaler Hinsicht zu erleben. Ich kann vielleicht stärker in der Gegenwart leben, wenn ich mir die eigene Endlichkeit bewusst mache. Also es gibt unterschiedliche Formen von Zeiterfahrung innerhalb der als endlich zu denkenden einen Welt. Das wäre möglicherweise der Weg, den ein Theoretiker wählt, der eben Endlichkeit für alternativlos hält. Beispiele wären Epikur, den ich schon erwähnt habe, vielleicht aber auch Heidegger oder Sartre. Beispiele wären auch Theoretiker, die einen Kosmos annehmen, der vom substanziellen Aufbau und Zerfall seiner Stoffe lebt. Also einen Kosmos ohne Jenseits, der aber durch eine Art unendlicher Bewegtheit der Materie geprägt ist, einer unendlichen Bewegtheit, deren endlicher Bestandteil wir sind. Weil wir nämlich an dieser Bewegtheit jeweils nur in einem Teilabschnitt beteiligt sind oder jedenfalls mit Bewusstsein nur an einem Teilabschnitt beteiligt sind. In diese Richtung gehen materialistische Theorien. In diese Richtung geht aber zum Beispiel auch die Todestheorie des großen Rationalisten Leibniz. Kurzum, die Frage nach den Zeitstrukturen und der Endlichkeitslogik, die mitgedacht werden kann in der Betrachtung der verschiedenen Theorien des Todes, soll im Rahmen dieser Vorlesung stets eine gewisse Rolle spielen. Einige werden die Verknüpfungen zu den Zeitvorlesungen haben. Ich denke aber, es gibt auch systematisch einen guten Grund, gerade diese Temporalstrukturen ganz besonders ins Auge zu fassen, weil wir eben hier besonders differenziert sehen, was sich aus diesem allgemeinen Endlichkeitsproblem vor Ort in den Theorien selber ergibt. Wir wollen also nicht nur vage das Thema Sterblichkeit der Menschen betrachten, sondern spezifischer die Frage nach der Endlichkeit und damit nach der zeitlichen Beschaffenheit der Welt der Sterblichen im Auge behalten. Dies wiederum bedeutet freilich umso mehr, dass wir uns in der Vorlesung nicht einfach nur kurz und oberflächlich mit möglichst vielen unterschiedlichen Todeskonzeptionen befassen können oder sollten, sondern es bedeutet, dass es sich lohnt, sich in Autoren auch ein wenig zu vertiefen und solchen systematischen Fragen wie dieser Frage nach den Temporalstrukturen, die in einer solchen Todestheorie und Endlichkeitskonzeption drinstecken, auszuloten. Nach all diesen Vorüberlegungen lautet mein Vorschlag zum Vorgehen in dieser Vorlesung also, grob umrissen, fokussieren wir uns. Ich werde nicht eine Entwicklung des europäischen Todesdenkens historisch quasi durcherzählen, sondern ich werde eine relativ rigide Auswahl treffen. Ich werde angefangen mit einer ersten Station in der griechischen Antike nur bestimmte Knotenpunkte in der Philosophiegeschichte gründlicher anspringen. Christliches Mittelalter, wie gesagt, eher knapp, Neuzeit und Aufklärung, die Romantik. Und ich werde dann besonders ausführlich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und auf das 20. Jahrhundert eingehen. Wir lassen damit sehr viel Wichtiges weg. Das muss ich damit bekennen. Ich habe versucht zu begründen, warum mir das kleinere Übel scheint. Wir lassen insbesondere weg, und dazu wenigstens zwei Sätze, die verästelten und immens wirkungsträchtigen theologischen Überlegungen zu Tod und Endlichkeit. Historisch betrachtet ist gerade die christlichen Modellierungen, die Vielfalt der christlichen Todestheorien wegzulassen oder sehr zu verknappen, definitiv unangemessen. Denn die christliche Perspektive auf das irdische Leben als eine Phase der vergänglichen fleischlichen Existenz in einer nur befristet geschaffenen Weltordnung, die als Ganze irgendwann endet, die ganze Weltordnung endet im Gericht, um dann in das außerzeitliche Reich der Seligkeit oder aber in ewige Verdammnis zu münden? Diese Perspektive war für Europa über die sehr lange Zeit von mehr als 1000 Jahren verbindlich. Und das heißt jetzt nicht, dass man sie gut finden muss, aber dass sie extrem wirkungsreich war. Im Transzendenten, also auf Überschreitung alles Irdischen ausgerichteten christlichen Heilsdenken, ist der Tod überdies, ein weiterer Grund, warum es schade ist, das so knapp zu behandeln, ist der Tod überdies alles andere als eine Nebensache gewesen. Anders als meine Diagnose für die Philosophie, so im Großen und Ganzen, lautet die Diagnose für das christliche Denken im Grunde zugespitzt formuliert: Hier ist und war das Todesthema absolut zentral. Der Tod ist der Punkt, der das Erdenleben in seinen Grenzen besiegelt. Er ist äußerste Prüfung und unwiderrufliche Wahrheit. Er ist Übertrittspunkt zum ganz anderen und, wichtig, er ist der Hebel zu den Herzen, weil nämlich auch zu den Ängsten der Menschen. Wie man mit der Kombination von fein ausgemalten, verlockenden, aber auch sehr grausamen Todesbildern, Heilsversprechen und einer Gegenwelt göttlicher Ewigkeit nicht nur die Seelen und die Gedanken der Gläubigen orientieren, sondern auch höchst wirksam die Welt ordnen und Politik machen kann, das hat gerade das christliche Denken über Jahrhunderte vorgeführt. Ich werde diese Jahrhunderte und damit auch eine Phase, in der der Tod ein brisantes Schlüsselstück war, der Seelenführung wie der Weltordnung, dennoch, wie gesagt, nur kursorisch behandeln und auch die in Sachen Tod lange und verwickelte Phase der Neuzeit und Aufklärung mit ihren vielfachen Kontroversen über das Verhältnis der Materialität des Körpers zur unstofflichen Existenzform der individuellen Seele vergleichsweise knapp behandeln. Auch gerade am Punkt der Frage nach dem Tod kann man sagen, haben Neuzeit und Aufklärung besonders lang gedauert. Also ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber man merkt die Wucht und die Macht der christlich geprägten Paradigmen besonders stark, weil das Ringen um die Frage, was ein aufgeklärtes, ein vernunftbestimmtes Verhältnis zum Tod sein könnte, sehr lang gedauert hat und sehr intensiv war. Ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber in dem Seminar Kants Religionsphilosophie, das mittwochs nachmittags stattfindet, werden wir gerade auf eine noch ganz heiße Phase dieses Ringens bei Kant auch stoßen können. Wenn ich so wichtige Dinge sehr knapp behandle, dann tue ich das, wie gesagt, zugunsten dessen, was man moderne Todestheorien nennen kann. Mit modern meine ich die Vorstellung von Tod und Endlichkeit seit, grob gesagt, etwa 1800. Man könnte sagen, seit dieser Zeit ist die Aufklärung im Wesentlichen vollzogen und eine rationale, philosophisch-wissenschaftliche Weltsicht hat christliche Todes- und Jenseitsvorstellungen in einem weitgehenden Maße abgelöst. Christliche Todestheorien gibt es wohl noch, um 1800, danach und natürlich auch noch heute, aber sie reagieren doch dann längst erkennbar auf die Komplexität der modernen Fragestellung und haben daher auch insbesondere heute eine ganz andere, ebenfalls abstrakt rationale Form und sie unterscheiden sich deutlich von Todeskonzeptionen in den alten Zeiten einer christlichen Seelenkosmologie. Man kann also die Moderne, die ich damit ein Stück weit auch zum Thema der Vorlesung mache, dass ich ein gewisses Schwergewicht auch auf die modernen Todestheorien lege, man kann die Moderne durch einen Prozess der Säkularisierung, der Verweltlichung und des Rückzugs des Religiösen auch im Bereich Tod charakterisieren. Ich selbst würde allerdings diesem Stichwort Säkularisierung und dieser negativen Definition der Moderne als sozusagen Verschwinden von Mittelalter, ganz grob gesagt, misstrauen. Ich würde den Einschnitt der Moderne anders fassen. Das heißt, genauer beschreiben, was daran eigentlich der Einschnitt ist, nicht einfach nur so eine Diagnose des Rückzugs des religiösen, des christlichen oder dergleichen stellen. Man kann die Moderne fassen, nicht als Rückzug des Religiösen, übrigens auch nicht dann als Sieg der Vernunft, das wäre ein ähnlich plattes Gegenbild, sondern man kann sie fassen als eine Verschiebung in der Denklogik, mit der insbesondere die Wissenschaften arbeiten. Eine Verschiebung, die seit etwa 1800 ein ganzes Set, eine ganze Konstellation neuer Begriffe und Gegenstände und nicht zuletzt auch neue wissenschaftliche Disziplinen auftauchen lässt und natürlich parallel auch im Alltag ankommt. Auf zwei Motive gebracht, auch wiederum Motive, die wir in den todestheoretischen Kontexten wiederfinden werden, auf zwei Motive gebracht kann man den Beginn der Moderne beschreiben als den Wandel weg von einer das gegebene abbildenden und anordnenden Vernunftform hin zu einer prozessförmigen, das Verborgene suchenden Vernunftform. Also weg von einer das Gegebene, so wie es offen da liegt, könnte man sagen, ein für alle Mal abbildend und ordnend, hin zu einer prozessförmigen, im Gegebenen jeweils immer das noch versteckte, verborgene suchenden Vernunftform. Prozessform und Verborgenheit als Kriterien von Rationalität und von Weltbeschaffenheit wären also zwei zentrale Kennzeichen für das, was ich hier Moderne nennen will. Wir werden darauf in Ruhe zurückkommen. Ganz kurz aber noch, was meine ich mit diesen beiden Stichworten Prozessform und Verborgenheit? Im Denken, aber auch in den Erscheinungen und im So-Sein unserer selbst zeigen sich nicht einfach bestimmte vorhandene Ordnungen, sondern alles das, was sich uns zeigt, auch das, was wir uns vor Augen führen können, etwa auf wissenschaftlichen Übersichtstafeln und dergleichen, all dies sind bei näherem Hinsehen eigentlich Prozesse. Prozesse, die sich real vollziehen müssen und die zu diesem Vollzug Zeit brauchen. Eben das ist eine zutiefst moderne Intuition, ein Gedanke, der etwa um 1800 auftaucht oder jedenfalls um 1800 unabweislich wird. Dieser Gedanke revolutioniert dann nicht nur die Philosophie, sondern auch das Handeln und den Wirklichkeitssinn der Leute bis in den Alltag hinein. Der Prozesscharakter des Lebens, des Denkens, der menschlichen Existenz, wie auch der Geschichte, in der wir stecken, das sind schwindelerregende Einsichten, die mit dieser modernen Zäsur beginnen, im Alltag wie in den Wissenschaften relevant zu werden. Diese Einsicht besagt nicht zuletzt, dass wir sozusagen nichts mehr wirklich als Präsenz denken können, haben können, gedanklich. Dass wir nichts in flagranti denken können, dass wir nichts erwischen, festhalten und aufs Papier, auf die Platte oder wo auch immer endgültig bannen können an Einsicht. Dass wir nichts endgültig uns definitiv vorstellen können, sondern dass wir leben müssen, auch in Denkprozessen selber mit dem Problem, dass sich die Dinge ständig verändern. Auch während wir etwas vollziehen, zum Beispiel handeln, sind wir uns selbst verborgen. Wir schaffen es also nicht, uns sozusagen in Echtzeit uns vorzustellen, während wir etwas tun. Wir sind uns immer auch etwas voraus oder hinterher, je nachdem, wo wir uns ansiedeln. Also unser eigenes Handeln können wir nur mit einer gewissen Nachträglichkeit fixieren. Und indem wir es fixieren und es nur eine nachträgliche Fixierung ist, stimmt es auch schon wieder nicht mehr ganz, sondern es ist etwas daran entrutscht. Die Wahrheit ist damit, auch das ist eine Wendung dieser modernen Perspektive, die Wahrheit ist damit stets nur nachträglich, reflexiv, in einer sich selbst hinterfragenden Bewegung des sich Bewusstmachens und Verstehens zu haben. selbst Begriffe und auch unser ureigenstes Selbstbewusstsein, das Ich, das Du, das Wir, sind letztlich nur Prozesse. Nicht stabile Dinge, quasi Stoffe oder Entitäten, die wir irgendwo, naja, so als quasi Objekte uns vorstellen können, auch wenn sie vielleicht keine Ausdehnung haben. Dieser Perspektivwechsel, diese Perspektive einzunehmen, das wäre quasi die Grundeinsicht, auch die Grundaufgeregtheit, das Grundproblem der Moderne. Das ist natürlich nicht nur ein Problem für die Moderne. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, wir sind nur Prozesse, nur im Sinne von schlecht, als ob das irgendwie schlecht wäre, als ob das weniger wäre, als wenn wir stabile Dinge wären. Diejenigen, die die Hegel-Vorlesung im letzten Wintersemester besucht haben, werden genauer wissen, wovon die Rede ist, wenn ich sage, es gibt um 1800 gerade an diesem Punkt, dass es eine aufregende Aufgabe sein kann, das Prozesshafte als Sein der Welt und unserer selbst zu denken. Es gibt da einen großen philosophischen Aufbruch. Ein Aufbruch also, der diese neue, moderne Bewegtheits- und elementare Verborgenheit, Selbstverborgenheit, Sachlage des Denkens in Angriff nimmt und auch für die Wissenschaftsverständnisse, die daraus folgen, neu theoretisch zu fassen versucht. In dieser Phase verändert sich die Philosophie. Hegel ist so ein zentrales Stichwort. Es verändern sich aber auch die anderen existierenden wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere die Geschichtswissenschaft, verändert sich dramatisch. Das werden die Historiker vor Augen haben. Koselleck bezeichnet dieselbe Phase als Sattelzeit, in der sich auch die Zeitlichkeit dessen, was wir uns als Geschichte vorstellen, in die wir eingelassen sind, verändert. Also man könnte noch deutlicher sagen, die Zeitlichkeit der Geschichte selbst wird zum Teil der Geschichte. So komisch das klingt, war das vor 1800 nicht der Fall. Es entstehen in dieser Zeit aber nicht nur gewandelte Perspektiven innerhalb vorhandener Disziplinen, sondern es entstehen, das habe ich auch eben schon mal angedeutet, auch neue Disziplinen. Etwa die Soziologie als anthropologisch grundierte Wissenschaft einer verborgenen Dynamik des Sozialen. Ich betone, verborgenen Dynamik des Sozialen. Es entsteht die Psychologie als eine Wissenschaft des verborgenen, ebenfalls dynamisch zu denkenden Unbewussten. Und es entsteht die Biologie als Lebenswissenschaft, nämlich als moderne Wissenschaft nicht primär einer Natur, sondern einer verborgenen, aus sich heraus steigerbaren Dynamik des Lebens. An diesem Punkt, um 1800 entstehen die Lebenswissenschaften, könnte man etwas pointiert sagen, möchte ich in diese Vorlesung ein Stück weit auch eine These einbauen, indem ich den Akzent auf die Moderne lege und die Moderne so charakterisiere. Ich möchte nämlich die Moderne, also die letzten 200 Jahre, nicht zuletzt deuten als ein Zeitalter des Lebens. Dieses als dynamisches Konzept gefassten neuen Themas der Biologie und anderer Lebenswissenschaften. Und dieser Punkt, dass die Moderne in diesem Sinne ein Zeitalter des Lebens ist, führt uns wiederum unmittelbar zurück auf unser Thema, nämlich auf das Problem von Tod und Endlichkeit. In der verzeitlichten, verprozesslichsten, nicht mehr einfach über ein Jenseits dieser Welt verfügenden Moderne gewinnt das Leben im Sinne von hier und jetzt, aber auch das medizinisch und zum Beispiel genetisch erforschte und biotechnisch behandelbare, möglicherweise verlängerbare Leben zunehmend an Gewicht. Wenn dies so ist, was bedeutet das dann aber konkret für den Tod? Wie denken und wie erleben wir den Tod im Zeitalter des Lebens? So könnte man diese Frage zuspitzen. Und in der Tat denke ich, das ist eine Frage, die aktuell gewissermaßen ungelöst im Raum steht. Historiker, etwa der schon erwähnte Philipp Ariès und Soziologen, haben zeitweilig die These von einem Verschwinden des Todes in der Moderne vertreten. Also, dass die Moderne todestheoretisch deswegen besonders interessant ist, weil sie so eine besondere Geschichte mit dem Leben hat und das dann wiederum auch heißt, dass sich mit dem Tod etwas verändert, das ist in der Tat schon an vielen Stellen auffällig geworden. Die erste These, die in diesem Feld dann aber vorherrschte, war die These, gut, es gab eben dann ein Verschwinden des Todes in der Moderne, weil die Moderne so eine Epoche des Lebens ist. So einfach, wird man heute sagen, ist es wohl aber nicht. Der Tod verschwindet nicht unbedingt, er wandelt sich. Er wandelt sich unter anderem im Gefolge der Biologie, der Biomedizin und anderer neuer Disziplinen. Sagen wir vorläufig, der Tod ist in der Moderne irgendwie und es wäre zu klären, wie und mit welchen Folgen seinerseits zu einer Lebenstatsache geworden. Er ist also reformuliert, ein Stück weit hat sich gewandelt im Kontext des Lebens, in dem er heute theoretisch reflektiert, aber auch praktisch behandelt und individuell oder kollektiv erlebt wird. Ich will hier jetzt nicht viel vorweg sagen, aber ich will gern bekennen, dass es diese Forschungsfrage ist, die mich mitlaufend beschäftigt, wenn ich mich eben weniger im Hegelschen Sinne für eine durchgehende Entwicklung der Todestheorie, als vielmehr eben gerade auch für die Differenzen jenes modernen Todes, jenes modernen Denken des Todes gegenüber anderen historisch weiter zurückliegenden philosophischen Perspektiven interessiere. Ich habe also das Bedürfnis, die Unterschiede der verschiedenen Epochen und damit auch den Abstand der Moderne zu den vergangenen Epochen, das Unselbstverständliche unseres eigenen Selbstverständnisses und unserer eigenen Selbstverständlichkeit in Sachen Tod und Endlichkeit, möglichst deutlich zu machen. Mit dieser Perspektive, die ich ein Stück weit gleichsam mitbringe, soll natürlich nichts festgelegt oder irgendwie eingefärbt werden. Es ist ja auch zunächst mal keine regelrechte Deutung, sondern vor allem der Wille, auf das zu achten, was anders ist heute im Blick auf Vergangenheit und nicht auf das primär zu achten, was uns schon bekannt vorkommt am Heute im Blick auf Vergangenheit. Ich denke, diese Perspektive kann dazu dienen, sowohl die Vergangenheit besser kennenzulernen, also wenn wir auf die Unterschiede achten, nicht auf die Ähnlichkeiten, als auch kann sie dazu dienen, unsere eigene Gegenwart auf Abstand zu bringen und auf Abstand zu betrachten. Abstand ist immer gut. Nehmen wir an, vieles am Gegebenen sei nicht selbstverständlich immer schon so gewesen. Wenn Sie diese Maxime beherzigen, dann haben Sie gewissermaßen eine unterschwellige philosophische Urdevise entdeckt. Abstand ist immer gut. Was ja nun zunächst mal, Abstand ist nichts Richtungsloses, aber es eröffnet viele Richtungen zunächst mal und vor allem Richtungen, die vorher als Richtungen gar nicht erkennbar wären, zu denken, zu gehen, zu vergleichen, zu betrachten und so weiter. Aus Abstand ergeben sich Vergleichsmöglichkeiten und Vergleichsmöglichkeiten sind die Voraussetzung, um etwas sehr Selbstverständliches dann auch in Frage zu ziehen und zur Diskussion zu stellen. Ja, das war jetzt eigentlich mein Schlusswort zur Sache. Ich möchte jetzt noch nachschieben einige technische Bemerkungen. Vielleicht eine kleine Bemerkung, auch diese Veranstaltung dauert bis 20 nach. Also schon um 11 Uhr oder so sehr viel verfrüht aufzubrechen, stört etwas. Einige technische Bemerkungen, die insbesondere für die Erstsemester und Erstsemesterinnen unter Ihnen, die ich besonders herzlich begrüßen möchte, wichtig sind, aber auch für die anderen wichtig sind. Zunächst ein wichtiger Punkt, Termine. Am 31.10., das ist schon nächster Mittwoch, und auch am 12.12. muss die Vorlesung leider ausfallen. Das hat seinen Grund darin, dass dann der Senat der TU tagt und da muss ich hin. Und unsere Veranstaltung wäre so lange im Vorhinein geplant, dass diese Kollision nicht zu vermeiden war. Ich habe jetzt überlegt, was mache ich jetzt in dieser blöden Situation, dass uns da zwei Sitzungen durch die Lappen gehen. Also einen Punkt habe ich schon entschieden, da tue ich gar nicht erst so, als ob das nur ein Vorschlag wäre. Die zu dieser Vorlesung gehörige Abschlussklausur, die stattfinden soll am 23.01., auch das bitte notieren. Diese Abschlussklausur, erster, Ich hatte hier einen Tippfehler. Das Semester ist schon am 1. Februar vorbei, also insofern 23.01. Diese Vorlesung, diese Abschlussklausur beginnt früher als unsere Vorlesung. Also die wird vorgezogen, die fängt um 9 Uhr schon an. Ich werde das noch ein paar Mal ansagen. Erfahrungsgemäß sollte man das immer wieder ansagen. Aber notieren Sie sich, sagen Sie es weiter. Alle, die Interesse haben an einem Teilnahmeschein, müssen nämlich an dieser Klausur teilnehmen. Und die Klausur findet nicht dann zum regulären Zeitpunkt der Veranstaltung statt, sondern schon um 9 Uhr. Das sichert uns dann die Zeit danach für eine komplette Vorlesung. Das wäre also schon mal wenigstens eine Rückeroberung von etwas Zeit. Meine beiden anderen Ideen wären, wir können das vielleicht gleich nochmal diskutieren, dass wir die Vorlesung grundsätzlich früher beginnen, oder vielleicht diskutieren wir es zu Beginn der nächsten Vorlesung, also etwa bereits um 9:30. Der Raum hier ist frei, aber es gibt schon Kopfschütteln. Ich frage Anfang nächster Veranstaltung nochmal. Also die nächste machen wir auf jeden Fall so wie angekündigt. Eine weitere Möglichkeit wäre eine zusätzliche Sitzung, die wir zum Beispiel direkt vor Weihnachten einschieben könnten. Auch stelle ich auch mal so in Raum, muss jetzt nicht gleich entschieden werden, aber das Angebot meinerseits wäre vorhanden, oder im neuen Jahr etwas früher anzufangen. Da muss man sich nicht anmelden, da muss man nur teilnehmen. Okay, ich stelle diese beiden Angebote mal so in den Raum. Nächste Woche fällt aus, übernächste Woche zur normalen Uhrzeit wieder hier und dann diskutieren wir noch mal kurz, ob eine von diesen Alternativen gewünscht wird. Noch nicht einpacken, es kommt noch eine Zusammenfassung. Noch zwei Winzigkeiten. Modulzuordnung. Sie finden die Zuordnung zu den Modulen 1a, 2a und b und 3a und b im kommentierten Veranstaltungsverzeichnis. Und dann noch eine wichtige Bemerkung. Auf dem Blatt finden Sie da auch einen Hinweis. Wir zeichnen diese Vorlesung auf, akustisch. Da ja hier das Mikro, Kai Denker da vorne, ist der zuständige Techniker, kann man nicht sagen, also der Manager des Mischpults. Wir stellen die Mitschnitte dieser Vorlesung als MP3-Dateien ins Netz. Sie können sich also mit einer gewissen Verzögerung jeweils die Veranstaltung hinterher runterladen und nochmal anhören. Unter www.audioreader.de sind diese Mitschnitte abrufbar. Jetzt gibt es eine Zusammenfassung nochmal der heutigen Punkte. Das dauert auch nur gut 5 Minuten. Das mache ich in jeder Vorlesung so, dass ich am Schluss nochmal in durchnummerierten Punkten kurz zusammenfasse, wovon die Rede gewesen ist an dem Tag. Erstens, der Tod ist in der Philosophie kein wirklich erschlossenes, eher ein angelegentlich und oft auch essayistisch behandeltes Thema. Es gibt eine Fülle von Bemerkungen, auch Theoriebildung, aber es gibt keine philosophische Thanatologie. Wir werden uns den Weg durchs Thema also selbst bahnen müssen. Zweitens, die Vorlesung wird Schwerpunkte setzen. Das soll auch der Titel spiegeln. Theorien des Todes und der Endlichkeit. Die Vorlesung behandelt also nicht primär das Sterben, ein in seinen konkreten Umständen beschreibbares, heute vor allem von Soziologen und Ethikern in den Mittelpunkt der Diskussion gerücktes Stück Leben, sondern die Vorlesung fragt tatsächlich nach Theorien des Todes und darüber hinaus den kategorialen Zustandsbestimmungen, die für Mensch und Welt aus dem Faktum des Todes folgen. Nach der Sterblichkeit ganz allgemein, insbesondere aber nach dem Sachverhalt der Endlichkeit, also den spezifischen Zeitstrukturen, mit denen uns das Faktum des Todes philosophisch, aber auch existenziell konfrontiert. Drittens. In ihrer Vorgehensweise zielt die Vorlesung nicht auf historische Vollständigkeit, sondern geht exemplarisch vor. Wenige wichtige Knotenpunkte werden dafür gründlicher angeleuchtet. Viertens, ich werde historisch weit zurückliegende Ansätze betrachten, aber ich lege einen gewissen Akzent auf die Moderne. Und das heißt auf die Epoche seit etwa 1800. Unter anderem kann man diese Epoche eines aufgeklärten, reflexiven, Prozesse und nicht länger zeitlose Ordnungen in den Mittelpunkt rückenden Denkens als eine Epoche charakterisieren, in der ein neuer, dynamischer, historisch-biologischer Lebensbegriff ältere Vorstellungen von der Stofflichkeit unserer Existenz ablöst. Fünftens, damit liegt in meiner Vorlesung neben dem Grundgedanken, dass ich Ihnen trotz allem möglichst viel von der faszinierenden Vielfalt des europäischen Todesdenkens vor Augen führen möchte, eine These zugrunde. Die These lautet, moderne Todestheorien sind in vielfacher Hinsicht anders gelagert als das Denken des Todes in früheren Zeiten. Sie verweisen eng auf die moderne, biologisch grundierte Konzeption des Lebens und eben dieses macht das Gesicht, aber auch die Dilemmata, die merkwürdigen Ambivalenzen des modernen Todesdenkens und der heutigen Konfrontation mit Endlichkeit aus. Der Tod in der Moderne ist ein Tod im Zeitalter des Lebens. Was das nun wiederum sowohl für die wissenschaftliche Theoriebildung wie auch existenziell gewissermaßen als moderne Begriffsnot im Hinblick auf den Tod bedeutet, das werden wir uns auch näher ansehen. Sechstens, bitte Termine notieren. Am 31.10. und am 12.12. fällt die Vorlesung leider aus. Am 23. Januar, schon um 9 Uhr, findet eine kleine Klausur zur Vorlesung statt, an der alle sich beteiligen müssen, die einen Teilnahmeschein zu dieser Vorlesung benötigen. Ein Leistungsnachweis ist in dieser Vorlesung nicht zu erwerben. Siebtens und letztens, diese Vorlesung wird mitgeschnitten und Sie können sie sich als MP3-Datei herunterladen und anhören. Download unter www.audioreader.de.